Inside Red Bull Bora Hansgrohe, der Podcast von UVB Online zur Tour de France. 3 Wochen begleiten wir mit dem Teammanager Ralf Denk das größte und erfolgreichste deutsche Radsportteam durch die Frankreich-Rundfahrt. Ihr habt Fragen an Ralf Denk? Schickt sie an tobias.ruf@uvbmedia.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
Ruhiger Start und ein furioses Finale. Bei der 5. Etappe nach Po ließen die Sprinter keinen Zweifel aufkommen, dass es heute ihr Tag werden würde. Der Beste von ihnen war heute Olaf Koy von Team Decathlon. Im Gesamtklassement gibt es keine Veränderung. Ich grüße zur täglichen Lagebesprechung wie immer nach Frankreich zum Teammanager von Red Bull, Bora Hansgrohe. Grüß dich, Ralf Denk.
Hallo, guten Abend und schöne Grüße nach Hohenheim.
Ja, Ralf, es sah heute mal ein bisschen entspannter aus als die vergangenen Tage. Der Start war ein bisschen später als sonst. Es wurde zunächst zumindest im Fahrerfeld viel geredet, ein bisschen gelacht und auch der Solo-Ausreißer Baptiste Feisthofer konnte relativ gut kontrolliert werden. War das erstmal bis zum Finale so entspannt, wie es von außen aussah oder wie hast du es erlebt?
Ja, ich würde sagen, fast alle Rennfahrer haben sich den Tag heute gewünscht. Die ersten 4 Tage waren außerordentlich intensiv und jeder hat so ein bisschen gehofft, dass es heute ruhiger wird. Es war auch heute gefühlt nicht ganz so heiß wie die letzten Tage und jeder hat so ein bisschen regenerieren können, weil jeder hat auch im Hinterkopf schon morgen die schwere Pyrenäen-Etappe und deswegen ist man es zuerst mal langsam angehen lassen. Aber es ist immer noch eine Tour de France-Etappe. Es geht immer noch oder ging um einen prestigeträchtigen Sieg in Po im Sprintfinale und deswegen war das Finale dann doch wieder stressig.
Ja, darauf kommen wir direkt zu sprechen. Es gab 5 Kilometer vor dem Ende in der Rechtskurve noch einen relativ heftigen Sturz. Dabei kamen einige Fahrer zu Fall. Auf den ersten Blick würde ich sagen, keiner von euch war dabei. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Also wir sind gut durchgekommen. Aber wir haben die Rennfahrer auch heute Morgen in der Besprechung nochmal gewarnt. Nehmt den Tag nicht so auf die leichte Schulter. Bleibt fokussiert, fahrt zusammen. Macht keine Späßchen auf dem Rad. Genau an solchen Tagen kann man nämlich die Tour de France verlieren oder ausscheiden. Und deswegen war unsere Ansage nochmal, sich wirklich darauf zu konzentrieren. Aber unsere Jungs haben das heute sehr, sehr gut gemacht, auch mit Hinblick eben auf morgen.
Ja, ich glaube, an solchen Tagen ist es zumindest im Gesamtklassement gut, wenn man euch relativ wenig sieht in den Kameraeinstellungen. Ist es denn so, dass ihr euch im Ablauf, wenn es so ein bisschen geruhsamer ist, man hat einen Ticken mehr Zeit, man ist vor Ort, man bleibt, glaube ich, auch heute im selben Ort, hat man da ein bisschen einen anderen Rhythmus oder versucht man da wirklich ähnlich aufzustehen, ähnlich das beizubehalten oder ist alles so ein bisschen entzerrter?
Ja, wir haben heute doch, wir haben geschlafen am Flughafen in Toulouse und wir hatten doch wieder über 1 Stunde Bustransfer zum Start heute. Also so viel später war das heute gar nicht und ich glaube, dass auch nicht gut ist. Ich glaube, dass schon der tägliche Rhythmus dabei behalten werden muss. Und auch schön heute, wir haben in Po Hotel, wo auch der Zieleinlauf heute war, also der Transfer nur 5 Kilometer vom Ziel zum Hotel, sehr, sehr, sehr ungewöhnlich für eine Tour de France.
Kann man definitiv gebrauchen, kann ich mir vorstellen. Okay. Lass uns einen Blick aufs Finale werfen. Es war heute, wie schon gesagt, definitiv was für die Sprinter. Man hat mit großen Namen gerechnet wie Tim Millier, Jasper Philipsen. Am Ende war es Olaf Koy, auch kein Unbekannter. Was ist so deine Meinung zu dem Finale?
Ja, es hat einer der ganz großen Sprinter gewonnen. Hier, ich hätte es auf den Max Kanter, der Zweiter geworden ist vom Team Astana. Sehr, sehr gegönnt, dass er hier gewinnt. Aber es hat nicht ganz gereicht. Somit hat verdient heute der Beste. Ich habe mir den Sprint natürlich angeschaut, gewonnen. Und Tim Melier und auch Jasper Philipsen, die großen Favoriten, waren ein Stück weit chancenlos heute.
Ja. Wie siehst du von Team Decathlon die Doppelrolle, mit der sie reingehen? Sie haben natürlich die große Nachwuchshoffnung Frankreichs mit Paul Sexas und aber eben auch einen Sprinter dabei, der dadurch aber nicht ganz so viel Support bekommt. Jetzt kann man natürlich wunderbar sagen, ersten Sprint gewonnen, hat perfekt funktioniert. Ihr habt euch bewusst dagegen entschieden, um die maximale Hilfe auch in den Bergen zu haben. Ihr habt ja auch drum überlegt, wie siehst du das, wie sie es gemacht haben. Ich meine, jetzt sieht es natürlich sehr gut aus.
Weil primär der Sieger hat immer recht. Und sie haben heute gewonnen. Was das für Auswirkungen hat aufs Gesamtklassement, man wird sehen. Es ist definitiv eine mutige Entscheidung, was sie gemacht haben. Sie haben einen sehr, sehr ambitionierten jungen Paul Sechsers dabei, der wo aufs Podium will. Haben dann auch noch einen Sprinter aufgestellt. Das ist zuerst mal ermutigt, diese Entscheidung. Hat natürlich auch für Gesprächsstoff nicht nur in Frankreich gesorgt. Sie haben ein Stück weit das Mannschaftszeitfahren vergeigt. Da hat man es den Sprintern um Coy und seine Anfahrer in die Schuhe geschoben. Ich glaube, dass das für den Paul Sechsers nicht ganz einfach ist zu verstehen, dass jetzt noch ein Sprinter dabei ist, obwohl er in super Form hier angereist ist. Und ja, die nächsten Etappen werden es zeigen, ob eben auch Paul Sechsers liefern kann oder ob die Entscheidung richtig war, auch bei den Sprintfinalen zu glänzen und einen Sprinter dabei zu haben. Also wie gesagt, das ist nicht mein Team, das Decathlon-Team, aber sie haben eine mutige Entscheidung definitiv getroffen.
Ja, und ob sie sich auszahlt, werden wir sehen. Ralf, ich möchte mit dir heute, auch wenn es ein wenig kühler war, trotzdem nochmal darauf eingehen, was wir gestern schon kurz angerissen haben. Es war wieder warm und wir haben schon gesagt, was ihr alles vor Ort macht. Ihr habt eine ganze Mannschaft, die sich darum kümmert, Kühlwesten zu haben, Eispakete anzureichen. Es geht danach in die Eistonne, es werden Flaschen gereicht ohne Ende. Was mich aber noch interessieren würde und sicher auch einige unserer Hörer, was machen die Fahrer, um sich auf solche Bedingungen vorzubereiten? Ich weiß, es gibt den großen Trend, was mittlerweile fast allgegenwärtig ist, mit dem Hitzetraining. Man sieht Leute, die im Maleranzug oder sehr warm eingepackt auf dem Indoor-Trainer sitzen. Kannst du da einen Einblick geben, was macht ihr da konkret und für was ist das Ganze gut?
Ja, man muss da unterscheiden zwischen Hitzetraining und Hitzeakklimatisation. Ein Hitzetraining hat einen ähnlichen Effekt wie ein Höhentraining. Und eine Hitzeanpassung, das macht man eher, dass man sich für Rennen vorbereitet, die wo in warmen oder heißen Gefilden stattfinden. Also das sind zwei Paar Schuhe. Was du angesprochen hast mit einem Maleranzug oder sehr warm eingepackt auf die Rolle, das ist Hitzetraining. Das hängt man eigentlich ins normale Training noch ran, circa eine Stunde. Man geht auf die Rolle, man packt sich ganz warm ein und man erhöht die Körperkerntemperatur auf 38,5 Grad. Das kann man messen mit einem Fiebermessgerät im Ohr oder mit einem Körperkerntemperaturmessgerät am Pulsmesser. Und wenn man die Körpertemperatur in diese Sphären treibt, dann hat das einen Effekt ähnlich wie ein Höhentraining. So, das ist das eine, wenn wir über Hitzetraining sprechen, über Hitzeanpassung. Das passiert auch nach dem Training, aber das passiert eher vielleicht bei ganz heißen Bädern in der Badewanne. Ich gehe, obwohl es draußen schon warm ist, anschließend nochmal in die Sauna. Das sind eher Sachen zum Akklimatisieren, wenn ich, so wie hier jetzt, für mich vorbereite für heiße Rennen.
Verstehe. Ich habe hier auch draufstehen, Hitzeanpassung versus Hitzetraining, aber das hast du dann schon wunderbar ausklamüsert. Dementsprechend bleiben wir natürlich erstmal bei einem Paar Schuhe. Ich gehe nochmal kurz ins Hitzetraining rein. Machen das tatsächlich mittlerweile alle Fahrer, weil man es überall auf Instagram sieht und weil es natürlich auch einen wissenschaftlich belegbaren Effekt hat? Oder wie geht ihr da vor? Macht ihr das individuell? Ich weiß, Evenepoel habe ich dabei schon gesehen, sogar noch bevor er zu euch gewechselt ist. Wie sind da eure Vorgaben?
Ja, das ist von Fall zu Fall verschieden. Ich kann auch gar nicht so ganz tief reingehen, weil ich bin kein Trainingswissenschaftler. Aber ich habe mir sagen lassen, mitgekriegt bei mir im Team, dass man mit dem Hitzetraining weniger Risiko läuft, was falsch zu machen wie beim Höhentraining. Im Höhentraining kannst du auch ganz, ganz viel falsch machen. Das heißt, du fährst zu schnell in der Höhe, du akklimatisierst nicht richtig, dass du auf der Höhe krank wirst, ist definitiv das Risiko höher, als wenn du auf Seehöhe trainierst. Und. Also die Gefahr, dass im Höhentrainingslager viel schief läuft, die ist da. Dass beim Hitzetraining viel schief läuft, ist relativ gering. Das heißt, es ist vielleicht das Hitzetraining nicht ganz so effektiv wie das Höhentraining, aber du läufst lang nicht die Gefahr, dass du was falsch machst. Und es ist eigentlich auch noch einfacher umzusetzen. Und deswegen kann man sehr viel Basisarbeit mit dem Hitzetraining machen versus einem Höhentrainingslager.
Verstehe. Und das macht ihr auch. Also jeder von euren Fahrern hat das in seinem Trainingsprogramm integrieren.
Das wird individuell festgelegt oder empfohlen von den Coaches. Aber definitiv, das hat es bei uns schon gegeben. Oder okay. Wird es auch in Zukunft geben.
Alles klar, dann komme ich zum zweiten Paar Schuhe. Hitzeakklimatisierung, Hitzeanpassung. Wann macht ihr sowas und ist das auch direkter Teil dann der direkten Vorbereitung, weil sich der Körper dann wieder entwöhnt? Heiße Bäder, Sauna etc. Oder wie geht ihr da vor, um das zu integrieren?
Ja, das ist einfach eine regenerative Maßnahme, wo aber auch noch den Effekt hat, nicht für heiße Rennen vorzubereiten. Normaler Mensch, wenn er jetzt bei 30 Grad 4-5 Stunden Rad fährt, der geht eigentlich im Anschluss nicht mehr in die Sauna. Aber du gehst halt dann im Anschluss noch in die Sauna oder legst dich in die Badewanne und machst das Wasser so warm, dass du es gerade noch raushältst. Das ist dann eine richtige Anpassung für warme Rennen.
Okay. Ist aber wirklich im Bereich für, ich sage mal, professionelle Arbeit, um eben dann bei den Bedingungen da zu kommen, oder? Weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe beides ausprobiert. Es macht nicht allzu viel Spaß, weil man tritt sehr wenig Leistung bei sehr hohem Puls, eben weil dieser Hitzeeffekt dazukommt. Und wie du gerade beschrieben hast, auch der Saunagang bei 30 Grad ist so wenig angenehm. Würdest du das Leuten empfehlen, die das jetzt mal ausprobieren wollen? Oder ist das wirklich eine Sache für die reinen Profis?
Also ich würde ja sagen, reine Profis, sehr ambitionierte Hobbyfahrer, Amateurradfahrer, die können das ausprobieren. Ich persönlich finde, es ist kein Genuss.
Absolut, aber es wirkt zumindest für die Tage, ist es sehr, sehr hilfreich. Und was ich so aus den Interviews rausgehört habe, man hatte ja auch schon früher heiße Etappen und es scheint so, als wären die Fahrer da besser drauf vorbereitet. Würdest du das unterm Strich auch so sehen?
Ja, definitiv, weil früher hat man ja für solche warmen Rennen überhaupt keine Maßnahmen getroffen. Also weder in der Vorbereitung noch direkt beim Rennen oder vor dem Rennen, sondern man hat einfach die Hitze hingenommen. Und heute befasst man sich richtig mit der Hitze im Vorfeld, aber auch während dem Rennen. Und das ist meiner Meinung nach auch ein Hauptgrund, warum das die Rennen aktuell eher die Tendenz haben, schneller zu werden, weil man auch in der Nuance Hitzeanpassung sehr viel gelernt hat, wissenschaftlich fundiert, und das gab es einfach früher vor 20 Jahren überhaupt nicht.
Wunderbar. Wir blicken auf die nächste Etappe. Bevor wir das aber tun, habe ich eine ganz kleine Ankündigung, und zwar geht es da um ein Gewinnspiel. Auf unserer Instagram-Seite, dem neuen Instagram-Account @inside.tourdefrancepodcast, gibt es die Möglichkeit, ein weißes Trikot vom letzten Jahr von Florian Lipowitz zu gewinnen. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist auf dieser Seite vorbeizuschauen. Da ist dann alles beschrieben oder eben auch unten in den Shownotes. Also wenn ihr euch ein signiertes Lipowitz-Trikot sichern wollt, an der Stelle der kurze Disclaimer, dass gibt's bei uns, und der Sieger wird am Ende der Tour de France benachrichtigt. So, kurzer Einschub beendet. Ralf, wir schauen auf morgen, und da ist mit deutlich weniger Entspannung als heute zu rechnen. Es geht in die Pyrenäen, es geht über 4000 Höhenmeter inklusive Col de Tourmalet und Bergankunft. Was erwartest du für morgen? Großer Kampf?
Es ist eine sehr, sehr schwere Etappe morgen. Das erste Mal im Hochgebirge mit Anstiegen über 10 Kilometer. Es gibt meiner Meinung nach zwei Szenarien. Entweder das Team UAE und Pogacar, das wohl bis dato den stärksten Eindruck gemacht hat, als Team und als einzelner Fahrer, verursachen einen Krieg, dass alles quasi explodiert im Feld und jeder quasi einzeln den entscheidenden Bergtourmalet hochfährt. Oder sie sagen, okay, Wir haben den norwegischen Fahrer gestern quasi relativ kampflos das gelbe Trikot überlassen. Wir wollen auch noch, dass er es nach der morgigen Etappe trägt, weil es nimmt Last und Arbeit von unserer Mannschaft. Es schont unsere Ressourcen. Das könnte auch ein Szenario sein. Also ich denke, dass morgen die Mannschaft UAE federführend ist, wie das Rennen gestaltet wird. Und alle anderen inklusive wir werden eigentlich eher einen reaktiven Part haben. Zuerst mal schauen, wie hoch ist das Grundtempo, wie wird vielleicht die Pogacar-Attacke vorbereitet. Und wir werden zuerst mal schauen, dass wir in einer guten Position und möglichst lang mit den Besten der Besten am Tourmalet und dann vielleicht auch noch am Schlussanstieg zur Gavenie hoch mithalten können.
Ja, das heißt, was ich raushöre, ihr geht mit der Taktik rein, ihr versucht euch das Szenario offen zu halten und da dementsprechend dran zu bleiben, ohne jetzt selber zu sagen, wir setzen hier und hier einen Akzent und wollen schon irgendwo attackieren potenziell.
Ja, also man hat gesehen, die ersten Etappen, wie stark die Mannschaft, wie stark das Tadej Pogacar ist. Ich glaube, dass keiner ins offene Messer laufen will und deswegen wird zuerst mal, denke ich, die anderen Mannschaften, inklusive wir, aber auch die Mannschaft Decathlon, auch die Mannschaft Wiesma eher zurückhaltend fahren. Oder aber vielleicht ist der junge Franzose Paul Sexas so inspiriert vom Col de Tourmalet, es ist ein klassischer, mystischer Berg, dass er da was versucht gegen Pogacar. Aber mich würde es fast wundern, sondern ich glaube eher alle Worten, was macht UAE und Pogacar.
Alles klar, das werden wir uns wie immer anschauen. Auch hier noch eine kurze Ankündigung für morgen, denn es ist ein kleiner Spezialfall. Wir müssen ein wenig improvisieren. Du hast noch einen wichtigen Termin direkt nach der Etappe und das heißt für uns, wir können uns erst sehr, sehr spät sprechen. Das heißt aber nicht, dass die Folge ausfallen wird, sondern wir werden uns so bald möglich kurz unterhalten und die ganze Etappe einordnen. Und zwar halt dann, wenn es möglich ist. Eine kurze Frage dazu. Kannst du irgendwas über das wichtige Gespräch, was den Podcast verschiebt, sagen oder gibt es da keine Informationen?
Ja, es tut mir leid, dass ich morgen nach dem Rennen nicht zur Verfügung stehe. Aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Die Tour de France ist nicht nur ein sehr großes Sportereignis, sondern es wird auch außenrum Business gemacht. Für mich als CEO ist die Business-Seite mindestens genauso wichtig wie die sportliche Seite. Und da stehen morgen ein paar Sachen auf der Agenda. Die kann ich nicht verschieben, aber ich werde mir trotzdem kurz vorm Bett gehen, nochmal Zeit nehmen und ein kleines Update zum Tag geben.
Genauso werden wir es machen. Es wird auch noch am selben Abend dann geschnitten. Das heißt, für die Nachteulen unter euch, ihr werdet es noch zu hören bekommen. Der Rest dann am nächsten Morgen. Für heute sage ich dann erstmal vielen Dank und schöne Grüße nach Frankreich.
Sehr gerne und schöne Grüße zurück nach Rosenheim.
Das war die aktuelle Ausgabe von Inside Red Bull Bora Hansgrohe, dem Podcast von OVB Online zur Tour de France. Ihr findet den Podcast bei allen gängigen Podcatchern und auf den Seiten von OVB Media und von Ippen Media. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.